I Love My Mopeds. Zwei Räder, ein Motor, eine Leidenschaft. Herzlich willkommen zur heutigen Folge zu I Love My Mopeds. Ein Motor, zwei Räder, eine Leidenschaft. Und in der heutigen Folge geht's um heißen Gummi, aber kalte Füße. Motorradfahren im Winter. Und da gibt's keinen besseren Gast, den ich da einladen konnte, als den Hannes Bager. Besser bekannt als der wahre Hannes. Warum? Weil du seit 2002, Hannes, 1,5 Millionen Kilometer am Motorrad gesessen bist. Und davon 250.000, also eine enorme Zahl, im Winter. Und Winter heißt November bis Februar.
Februar, ja.
Genau. Und ganz viel von den Kilometern mit deiner Varadero, drum ein wahrer Hannes, die hinter uns steht, Baujahr 99,
Entschuldigung. 99, ja.
Weil sonst geht sich das gar nicht aus mit 2019. Baujahr 99 und sagenhafte seit kurzem 800.000 Kilometer am Tacho. Mit dem gleichen Motor.
Mit dem gleichen Motor, ja.
Unglaublich. Also Superlative ohne Ende. Eine Szenengröße, gut bekannt, auch von vielen Videos von 1000 PS. Vor kurzem erst für die 800.000er Video aufgenommen bei 1000 PS. Herzlich willkommen, Hannes. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dir mal unserem Publikum ein Stückel vor.
Ja, mein Name ist Hannes Bager als Familiennamen, aber der ist nicht so wichtig. Wahrer Hannes ist mein Nicknamen. Den habe ich mir eben mit den ersten vier Buchstaben von der Varadero 2002 zugelegt, weil ich auch in den Honda Varadero Forum selber als User und auch ab 2002 als User mit den Nicknamen bei 1000 PS, das 2001 gegründet wurde, aktiv war. Und ich bin Baujahr 57.
Und wie kommt man dazu, dass man 1,5 Kilometer mit dem Motorrad fährt? Also viel mehr in Wahrheit, aber du hast es gemessen seit 2002 aus einem ganz bestimmten Grund. Wie kommst du dazu, was bringt dich dazu, dass du das ganze Jahr über dem Motorrad sitzt?
Die Anfänge waren 2002. Habe ich die Varadero gekauft, gebraucht, also als 3 Jahre alt, mit knapp 16.000 Kilometer drauf. Und habe 2003 meinen erlernten Beruf Fernmeldetechniker bei der Telekom geschmissen und bin in die Privatwirtschaft gegangen, 2003, und hauptberuflich Fahrschullehrer geworden.
Mhm.
Dann habe ich das Glück gehabt, das war wirklich ein großes Glück, sage ich für mich, dass ich auch ab 2003 mit der Instruktorausbildung beim MTC angefangen habe. Und dann schlussendlich bis Ende 2016 Instruktor in der Fahrtechnik für Auto- und Motorradtrainings tätig war. Hauptsächlich haben wir auch diese Mehrphasenausbildungen, also Kurse gemacht, aber auch mit weiteren Ausbildungen, also weiter aufstockende Ausbildungen, habe ich Motorradintensivtrainings genauso geleitet und Dynamiktrainings. War für mich immer ein Anspruch und das war der Beginn für mich selber, wirklich nachzudenken über das sicherstmögliche Motorradfahren.
Mhm.
Weil davor, wie gesagt, bin ich so gefahren wie eigentlich alle anderen auch. Man hat von Freunden gewisse Tipps gekriegt oder von Kollegen, mit denen man halt gemeinsam Motorrad gefahren ist. Aber es war nie wirklich Richtung Instruktortätigkeit, dass man einen Kurs gemacht hätte. Und da habe ich wirklich nachdenken angefangen und habe auch 2002, wie ich die Varadero gekauft habe, angefangen auf Fahrtenbuch schreiben. Tagesgenaues Fahrtenbuch, was auch auf meiner Homepage unter www.varahannes.at kann man die Daten alle nachlesen, wenn man sich dort durchsucht.
So lange genau.
Und da bin ich dann draufgekommen, dass ich selbst in meiner eigenen Vorweise Fahrverhalten habe, die im Risikobereich liegen.
Mhm.
Und dort habe ich eben mit Probieren und selber mich noch besser zu beobachten, also die eigene Wahrnehmung zu trainieren, verbessern können, für mich selber einmal. Und während der ÖMTC-Zeit als Instruktor oder Fahrschullehrer bei einer Fahrschule in Spital, wo ich zu Hause war, habe ich dann angefangen, diese privaten Erkenntnisse weiterzugeben bei den Vorschülern schon. Und die Grundausbildung bei der Vorschule ist ja laut Vorschulfachverband ein vorgegebenes Konzept.
Mhm.
Und mit diesem vorgegebenen Konzept gibt es einzelne Bereiche, die im Risikobereich liegen. Weil wenn man spricht davon, laut Forschungskonzept, dass man mit dem Motorrad im Spurstreifen, also das zwischen die Autoräder ist, zu fahren hat, ist man in einzelne Kurven schon, wenn man jetzt eine Linkskurve nimmt, zu weit links.
Extrembereich schon.
Ja, dann ist man eigentlich schon in einem Extrembereich. Und da habe ich versucht, sogar ein bisschen gegen die Grundvorgaben mit den Schülern zu arbeiten und auch erklärt, warum ich das mache. Mhm. Der Spurstreifen allgemein kann bleiben, aber es gibt Situationen. Ich privat fahre nie den Spurstreifen, sondern mir kreuzt man teilweise nur. Ich privat fahre immer die gleiche Linie, egal ob es übersichtlich ist oder nicht übersichtlich ist. Es ist auch interessant, viele Bemerkungen gibt es ja. Ein Beispiel ist, Autobahnfahren ist langweilig. Autobahnfahren ist irrsinnig spannend.
Ja, da bist du sicher genug Kilometer schon gefahren.
Wenn man sich eine Aufgabe stellt. Aha. Ein Beispiel, ich bin ja vorgestern wegen dem 800.000er-Video zum Wiener Neustadt zum 1000 PS-Büro gefahren. Mhm. Und im November fahre ich über die Autobahn von Kärnten her, 350 Kilometer. Aber zum Beispiel die Back mit den Kurven, wo der 100er ist, oder der Wechsel, wo auch herunten die Section Control mit dem 100er ist und davor die Kurven auf der steirischen Seite hinauf, wo noch kein 100er ist. Wenn es die Verkehrsdichte erlaubt, also da nehme ich natürlich Rücksicht drauf, probiere ich über kilometerweise mit dem Motorrad auf der weißen Linie zwischen ersten Vorstreifen und Bannenstreifen zu fahren. Mhm. Also es ist eine Konzentrationsaufgabe pur. Okay. Also ist Autobahnfahren irrsinnig spannend, wenn man es sich macht.
Das heißt, für die ist jeder Kilometer irgendwie Konzentration, Ziel, Ausprobieren,
ja, genau.
Fokus und so weiter.
Wir sagen auch als Tipp, wenn wir bei unseren Straßentrainings was machen, jede Kurve ist eine Übungskurve. Mhm. Es gibt keinen Meter, den ich mit dem Motorrad seit 2003, 2004, wo ich mit denen angefangen habe, für mich selber die größtmögliche Sicherheit zu generieren, gibt es keine Kurven, wo ich nicht mich selber so beobachte, ich will eine Rechtskurve zum Beispiel, man redet immer von Hinterschneiden. Mhm. Hinterschneiden bedeutet, dass ich bei einer Rechtskurve gegen Ende der Kurven wenigstens im rechten Drittel meines Fahrstreifens bin. Mhm. Wenn ich im mittleren Drittel bin, habe ich für meine Wahrnehmung die Kurven schon verhaut. Mhm. Da reden wir noch lange nicht, dass ich über der Mittellinie im Gegenverkehr fahren würde.
Mhm. Okay. Da sind wir jetzt schon ein Stück in der Vorsicherheit drin und da werden wir dann eher noch drauf kommen, nämlich auch, was sind die Unterschiede zwischen Sommer und Winter? Gibt es da überhaupt Unterschiede in der Vorsicherheit oder so? Man, sicher fahren sollten wir das ganze Jahr, aber bei so extremen Temperaturen zum Beispiel gibt es möglicherweise den einen oder anderen Tipp, dass man noch berücksichtigen muss, wenn man im Kalten fährt und wenn man weniger Grip zum Beispiel hat durch niedrige Temperaturen. Jetzt sitzt du pro Jahr im Schnitt 85.000 Kilometer Motorradl, macht das eigentlich noch Spaß?
Ich bin wirklich in der glücklichen Lage, weil die 5 Kilometer sind ja auch entstanden, weil ich ab 2016 die leider heuer am 12. Juli gestohlene Afrika Twin, ich bin ja für Honda Austria mit einer 2016er Afrika Twin einen Dauertest gefahren. Mhm. Und der wäre ja noch nicht zu Ende gewesen. Aber leider ist am 12. Juli in Grenoble das Motorrad gestohlen worden von einem Freund. Mit 1210 Kilometer.
Ja, Wahnsinn.
Und dass der Test so zu Ende geht, war natürlich tragisch. Und wenn ich als Testfahrer tätig bin, wird natürlich auch vom Hersteller, in dem Fall von Honda, erwartet, dass da natürlich was geliefert wird.
Kilometer gemacht werden.
Ja. Weil sonst ist es kein Dauertest. Weil mit 5000 Kilometer im Jahr, das fährt der Privat ja. Und das ist nicht jetzt ein Testkilometer.
Genau. Ja.
Und ich habe aber beim Übernehmen der Maschinen und bei den Vorgesprächen, dass ich das mache, natürlich auch erwähnt, ich werde die Varadero nicht stehen lassen. Mhm. Und ich bin ja, wie die 16. die Afrika-Team bekommen habe, waren da 549.000 drauf. Und jetzt sind eben 800 drauf. Also es sind ja da von 49 bis 50. Ich bin ja auch in der Zeit von 16 bis jetzt mit der Varadero 250.000 gefahren. Und wie gesagt, die Frage jetzt, macht das noch Spaß? Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich keinen Kilometer fahren muss, sondern ich will ihn fahren. Und das ist das für mich nach wie vor das Angenehme, dass ich nicht in einer Zwangslage bin, jetzt da Kilometer abzuliefern. Und das finde ich, wie gesagt, das ist meine persönliche Einstellung, das finde ich sehr positiv für mich selber, dass ich etwas übernommen habe, wo etwas verlangt wird, aber ich nicht in einer Zwangslage reinkomme.
Ja, genau. Jetzt bist du eben genau deswegen auch der Profi oder der Experte, wenn es darum geht, draußen ist kalt, ich fahre trotzdem mein Motorradl. Fangen wir mal an mit der Bekleidung. Also du bist in der Motorradl-Wäsche da, von Schurch bis Helm, bist angereist mit der Varadero. Was ziehst du an im Winter? Ziehst du andere Sachen an als im Sommer? Gibt es da spezielle Motorradkleidung, die du anziehst? Wie ist es mit so mit der Zwiebelgeschichte? Also wie viele Schichten tragst du? Ja. Was ist zu viel, was ist zu wenig? Was sind da so deine Tipps und Erfahrungen dazu? Wenn es wirklich kalt ist. Und wann redest du von kalt? Fragen wir mal so.
Grob fahre ich bis minus 8 Grad.
Minus 8, okay.
Weil das ist auch dann die Grenze, wo teilweise die Salznasse die Wirkung verliert. Okay. Das heißt, es wird dann schmierig.
Ja.
Weil grundsätzlich salznass bis minus 5 Grad ist ja schon rutschiger als wie regennass auf derselben Farbe und im Sommer.
Ah, okay, interessant.
Aha. Weil Salz, man weiß ja als Motorradfahrer nie, wann zeitmäßig vor mir sozusagen eine Salzstreifung gefahren ist.
Mhm.
Wenn der eine halbe Stunde oder maximal eine Stunde vor mir gefahren ist und die Straßen gesalzen hat, hat sich das Salz möglicherweise noch nicht vollständig als flüssig aufgelöst.
Ja.
Das heißt, es ist schmierig.
Mhm.
Und das aber ist nicht fürs Auge erkennbar.
Mhm.
Also ist natürlich die Vorweise ist immer so anzupassen, es ist glatt. Anders geht's nicht.
Ja.
Natürlich weniger Schräglagen und was ich früher auch schon gesagt habe, wegen der Vorlinie, wegen dem Hinterschneiden, eine Vorlinie generieren, das ist unsere Standardvorlinie, auch im Sommer, eine Vorlinie generieren, wo man, wenn man die eigene Vorlinie aus einem triftigen Grund verlassen muss, nicht mehr Schräglage braucht, also nach innen ausweichen, sondern so zu fahren, dass dann die Option offen bleibt, eher die Schräglage, die geringe Schräglage noch einmal zu reduzieren, damit man die Last von der Fliehkraft wegnimmt.
Ja.
Dass ich praktisch meinen Bogen vergrößern kann.
Mhm.
Und da liegt die Kunst auch im Regen genauso wie im Winter. Und wenn ich das im Sommer aber nicht ständig trainiere, wie ich gesagt habe, auch für Kolaschin oder wegen der Konzentration, dass die Vorlinie automatisiert ist, dann werde ich im Winter mein Problem haben. Also ich würde niemandem empfehlen grundsätzlich, dass ich sage, fahr du im Winter Motorrad, weil ich tue es auch.
Mhm.
Das würde ich nicht machen.
Mhm.
Gips kommen, wenn wir jetzt da sind, sehr wohl geben. Und jetzt zur Bekleidung. Im Winter habe ich mir schon vor vielen Jahren, nur fürs Winterfahren, diese Schuhe gekauft. Das sind keine Motorradstiefel, das sind Thermosicherheitsschuhe, die eigentlich von einer Baustelle verwendet werden, sind aber so hoch wie ein Stiefel.
Okay. Ja.
Das sind Schnürer und dann
Mit Stollkappen und Knöchelschutz und Trittsicherer Sohlen,
also für Baustelle. Und natürlich um 2 Nummern größer, wie mein normaler Motorradstiefel ist, dass die Zehen einen Freiraum haben.
Mhm.
Weil immer, wenn die Stiefel vorne die Stiefelspitze ist und die Zehen anstehen, das macht kalt. Ich brauche einen Freiraum.
Mhm. Das also nicht wegen die 2 Paar Socken, sondern wegen einem Freiraum.
Wegen einem Freiraum.
Ja,
wegen Freiraum.
Ah, ja.
Weil ich habe jetzt zum Beispiel ganz normale dünne Socken an.
Mhm.
Also alles, was nicht jetzt wirklich starke Minus hat, ziehe ich an die Beine keine zusätzliche wärmere Kleidung drüber, an die Wollsocken oder so. Bei der Hose, da gibt's die Innenhose natürlich auch dazu, was die Standardhersteller ja haben. Da habe ich nur die Innenhose und keine Thermounterwäsche.
Mhm.
Wenn es wirklich kalt ist, ziehe ich Skiunterwäsche, wie normale Thermo.
Ja, das muss ich überall zum Kaufen gekriegt.
Ein langärmliches Thermolabel, lange Unterhose. Jetzt habe ich bis 0 Grad, bis minus 1 Grad, brauche ich da nichts. Vor Jahren habe ich natürlich mehrere Schichten angezogen, weil da habe ich das, was ich nachher kurz besprechen werde, noch nicht gehabt. Da habe ich auch mir von einem Schuhmachermeister Moves.
Mhm.
Dass man da über die Griffe, dass ich praktisch in einer Move reingegriffen habe auf die Bedienungselemente und habe halt dicke Handschuhe gehabt.
Mhm.
Heute verwende ich, das können wir jetzt zum Heute kommen, ich habe da ein normales langärmiges, also Label an und kein Unterlabel.
Mhm.
Und heute verwende ich elektrisch beheizbare. Die 2 Kabel während mit einem Steuergerät, das am Motorrad mit der Batterie verbunden ist und 10 Ampere abgesichert ist, verbunden. Der gerade Stecker ist, dass die, der Kragen, die Schultern, der Rücken, der Brustteil, das sind so wie in einem Auto Heizsitz, die geheizte Bekleidung haben. Es gibt verschiedene Hersteller, die Heizkleidung herstellen. Also die Jacke ist geheizt, das zweite Kabel ist durchgeschliffen zu den Ärmeln, wo das Kabel raussteht. Und da werden die Handschuhe gesteckt.
Okay.
Das also, das verwende die Move nehmen. Ja. Der Harzgriff wärmt innen. Ja. Und die elektrisch geheizten Handschuhe sind außen geheizt. Und wenn es wirklich sehr kalt ist, habe ich nachher noch, das sind Stutzen, die gehen bis über die Wade rauf, wo der Vorderfußbereich beheizt ist. Also, wenn ich weiß, ich fahre bei minus 2 Grad los in der Früh, es wird vielleicht plus 3 Grad kriegen und auf Nacht bin ich heimgekommen, hat schon wieder minus 6 oder 7 Grad, ist mal passiert. Im Jänner vor einigen Jahren, da war ich dann, ich fahre natürlich von Kärnten aus im Winter teilweise das Kanal, also über Villach, Arnoldstein, Richtung Udine und dann unten, Udine kenne ich natürlich hartes Gebiet. Spiel im Bergo, Abiano, wo der NATO-Stützpunkt ist, wo die Berge sind, Richtung Padua, also Norden, Venedig vorbei und so. Da fahre ich halt 400, 500 Kilometer, 600 Kilometer am Tag. Und wenn ich am Abend heimkomme, gegen Abend wieder heimfahre, solange Tageslicht ist, fahre ich im Kanal da rauf. Und wenn ich wirklich unten Zeit vergeude oder mehr fahre, dass es finster wird, fahre ich auf der Autobahn. Also dann fahre ich nicht. Und damals ist es so ausgegangen, dass es Richtung Davis rauf finster geworden ist. Da kann ich auf die Autobahn fahren ohne Maut, weil das ist noch Davis Nord, also, oder Davis West eigentlich, von der Himmelsrichtung fährt man auf die Autobahn, Villach. Und dort sind Kanal, da schon minus 11 Grad angezeigt. Das war damals mit der Afrika Twin. Und da bin ich natürlich froh, wenn ich über das Steuergerät die Heizleistung ein bisschen hochtragen kann. Also man kann von 1 bis 10 Stufen, die Heizleistung verändern. Da ist natürlich diese Bekleidung extrem angenehm. Und zwar, warum ist das so wichtig? Generell ist es ja so, wenn uns körperlich kalt wird, tut unser Blutkreislauf die Extremitäten, Beine und Hände, die Blutzirkulation minimieren, damit fürs Hirn und für die Organe, für die Lebenswichtigen, der Blutkreislauf noch funktioniert.
Ja.
Wenn ich aber mit der Heizjacke fahre und meine ganzen wichtigen Organe über die Heizleistung warm gehalten wird, bleibt der Blutkreislauf für die Extremitäten aufrecht. Deshalb brauche ich eigentlich bei den Handschuhen oder auch sehr selten die Socken, die geheizten. Da muss es schon wirklich kalt sein, dass sie dort brauchen. Und dann das Nächste, nicht nur wegen dem Blutkreislauf. Wenn ein Menschen kalt wird, wird man ein bisschen steif.
Ja, und das ist beim Motorradfahren ganz
im Winter darf ich nicht steif sein.
Ja.
Gerade im Winter muss ich komplett relaxed umsitzen können, damit ich ganz fein mit der Hüften und mit dem Lenkimpuls arbeiten kann und nichts Grobmotorisches mache. Da muss die Feinmotorik passen, weil alles, was grobmotorisch ist, kann einen Lastwechsel bewirken, wo der Reifen Tschüss sagt.
Ich habe gerade Kopfkino, ne? Bei minus 2 ganz entspannt am Motorrad sitzen. Ja. Ist cool. Okay, das heißt, okay, ja, zusammengefasst, es ist wichtiger, dass ich Heizjacke habe, als beheizte Handschuhe in Wahrheit, ne?
Ja.
Heizsitz, also Sitzheizung?
Nein, brauche ich nie, habe ich nie gebraucht.
Ja. Wow. Heizgriffe schon.
Also Heizgriffe, ja, schon, weil schon die Handschuhe sind außen bewusst. Ja. Also die Hersteller, was eben das schon für die Motorrad beheizten Bekleidungen herstellen, die wissen ja, einer, der im Winter fährt, hat Harzgriff. Also das ist, glaube ich, Standard. Das ist sowieso Standard.
Ja, gibt's jetzt
also dass die Handinnenfläche ist. Jetzt ist aber das Problem, auch bei die Heizgriff, die um die Spur dicker sind als wie die normalen Griffe, schließt man ja über den Griff, kann man die Finger innen nicht wirklich an den Heizgriff legen. Der Daumen steht ja auch immer ein bisschen weg.
Okay, das heißt,
sind die Fingerspitzen, der Finger, die Außenbereiche sind beheizt.
Also durch den Heizhandschuh.
Ja, durch den Heizhandschuh. Ja,
verstehe. Okay. So, jetzt da haben wir alles bis auf den Kopf. Ja, also das ist ja für mich so Halsgegend, ist ja für mich das, was mir am unangenehmsten ist, wenn es kalt wird.
Ich habe bei der originalen Motorradjacke, gibt's eine originale vom gleichen Hersteller, die ich da habe, eine Halskrause. Die verwendet man auch im Sommer bei einem Regentag, damit zwischen Helm und Kragen nicht Wasser eindringt. Das heißt, wenn es regnet, das ist alles natürlich Gore-Tex hochwertig, also ich brauche keinen Regenanzug. Wobei ich noch sagen muss, wegen der Bekleidung, wenn es holznass ist, ziehe ich im Winter einen Regenanzug drüber.
Ah, guter Tipp.
Weil man schwitzt sowieso nicht, Ja. Man hat es nicht so hoch, dass man in Schwitzen kommt. Man hat eine angenehme Körpertemperatur, wo man eben noch nicht schwitzt. Aber wegen Salznasen zum Schutz von der Kleidung. Ich bin aber ein Jahr, wie ich die Kleidung das erste Mal getestet habe, im ganzen Winter ohne Regenanzug gefahren. Das ist Salz, dann haben wir sie natürlich in die Waschmaschine wieder. Entsprechend der Betriebsanleitung vom Hersteller die Bekleidung getrocknet und knapp, wenn sie noch ein bisschen handfeucht ist, mit einem Imprägnierungsspray wieder eingesprüht. Mhm. Und so hat auch die Qualität über Jahre gehalten.
Funktioniert tadellos.
Ja, und beim Kalten, also beim Salznasen, Regenanzug drüber. Und jetzt ist so, die Halskrause wird bei der Motorradjacke außerhalb über den Kragen wie ein Dachziegel. Mhm. Und da sie aber beim Kopf dann relativ eng anliegt, geht der Helm außen hinten drüber. Mhm. Also wenn wirklich vom Helm ein Wassertropfen nach innen reinwandert, wandert er über die Gore-Tex-Halskrausen über den Kragen außen nach unten. Also man bleibt da trocken. Und das ist gleichzeitig der Windschutz. Mhm.
Das heißt, es gibt im Fachhandel wirklich gute Sachen, dass man auch im Winter warm bleibt.
Ja. Ja.
Um eben nicht auszukühlen, um konzentriert bleiben zu können, um sich nicht zu verkrampfen. Das ist in Wahrheit das Allerwichtigste.
Ja. Ja.
Gut, Bekleidung. Ja, das ist jetzt der Fahrer, die Fahrerin an sich. Jetzt, da ist natürlich fürs Motorradl im Winter, Salz hast du schon regelmäßig oft angesprochen, das ist ja eine zusätzliche Belastung. Nicht? So, es ist kalt, ja, die ganzen mechanischen Bauteile sind kalt, Salz auf der Straße. Wie gehst denn du mit deinem Motorrad um? Gibt es da mehr Pflege oder andere Pflege im Winter als im Sommer, was du noch zusätzlich zum Beispiel da häufiger machst?
Es ist mehr Pflege, also häufiger, weil ja ein Salz fährt, die letzte Tankstelle, bevor ich nach Hause komme, ist 9 Kilometer von mir entfernt. Und dort ist auch Waschboxen. Ich tue dort nicht mit Waschmittel, sondern einfach dieses Klarspülen, wie es das Programm heißt, bei den Waschboxen. Aber das ist viel Wasser.
Also nicht schamponieren sozusagen.
Nein, da ist 2 Euro rein. Mhm. Und das ist, ich bin draufgekommen, dass ich mit 2 Euro von der Wassermenge zurechtkomme. Natürlich da überall, auch bei den Verkleidungen, zwischen Tank und Verkleidung, überall Lager natürlich und Ketten ein bisschen schonen, das ist schon klar. Das wissen wir mit dem Hochdruckreiniger oder von weiter weg. Mhm. Aber wichtig ist nur, wenn ich im Trockenen gefahren bin, also im Sommer wird die Maschine, wenn ich 3 Wochen keinen Schlechtwettertag habe, brauche ich sie natürlich 3 Wochen nicht waschen, das ist klar. Im Winter ist aber eher selten, dass 3 Wochen trocken ist. Aber nach jeder Salzfahrt voll tanken und eben mit 2 Euro investieren, oberspritzen, einfach die ganze Maschine oberspritzen.
Mhm. Kettenspray oder so, nimmst du was anderes oder ist es immer der gleiche? Achso, du hast einen Kettenöler, einen automatischen.
Ja. Ich habe einen automatischen Kettenöler, da habe ich ein kleines Display auf der Maschine und da ist ein Temperaturfühler. Der Temperaturfühler ist auch für die Herzgriff zuständig. Ich kann auf den Display einstellen irgendeinen Wert und dann fängt die Griffheizung von mir aus bei 17 Grad an. Von mir ist es so 20 Grad. Dann sinkt die Temperatur, wenn man auf einen Berg hochfährt. Und dann entsteht 17 Grad, 16 Grad, 15 Grad. Es kühlt ab, je weiter man in die Höhe kommt. Und dann fängt die Herzgriff von selber Herzen an. Mhm. Also bevor ich gefühlsmäßig kalte Finger spüre, merke ich, die Herzgriffe werden ein bisschen warm, weil das ist mal eine kalte Laponette. Das ist ja wurscht, Großglockner genauso. Ja. 2500 Stößer, ja. Da fährt man ja Finchgau herunten bei 25 Grad durchs Finchgau von Meran aus Richtung Reschenpass und dann links aufs Stößerjoch. Und oben hat es dann plus 5 Grad. Alles schon erlebt. Mhm. Und da fangen die Herzgriffe von selber Herzen an. Mhm. Und gleichzeitig aber ist die Steuerung von dem Temperatursensor für die Ölung. Weil wenn es kalt wird, ist ja unter dem Sattel ist ja kaum Betriebstemperatur.
Genau.
Der Auspuff strahlt ja nicht dort drunter rein. Wird das Öl im Vorratsbehälter, der unter dem Sattel ist, etwas zäher. Mhm. Und dann arbeitet da die elektrische Pumpe anders. Also auch temperaturgesteuert wird geölt.
Okay. Vom Öl selber her oder Kettenspray, sollte man was anderes nehmen aus deiner Erfahrung her? Jetzt gehen wir ein bisschen in die Technik rein. Gibt es so spezielle...
Verwende nichts.
Nichts.
Also es mag Leute geben, es mag irgendwen geben, der sagt, ja, im Winter verwende ich was anderes. Mhm. Ich fahre im Sommer und im Winter mit dem gleichen Öl.
Ja. Okay, passt. Stichwort Reifen. Das ist ja, denke ich mir mal, ein wichtiges Thema. Es gibt ja Sommerreifen, es gibt aber Winterreifen, es gibt Ganzjahresreifen. Wie stehst du da zum Thema Reifenwahl? Ja, Ganzjahresreifen macht es Sinn? Ist das nicht deins? Ja, wechselst du von Sommer auf Winterreifen?
Habe ich nie gemacht. Mhm. Varadero hat kein Thermometer, wo die Lufttemperatur gemessen wird. Afrika Twin hat das schon gehabt. Da sehe ich ja, dass es minus 3 Grad hat. Aber bei mir war es aber der Varadero, ich habe das Visier immer einen kleinen Spalt offen. Erstens einmal ist es so, wenn man das Visier ganz zumacht und da mit der Halskrause abgeschlossen ist, dass die ausatmende Luft leicht feucht ist und dann läuft entweder das Visier, trotz Bindlock, dass der Winter ist
so,
was anderes, oder auch die eigene Brille an. Mhm. Jetzt habe ich das Visier immer ganz leicht offen, dass ich auf alle Fälle beim Atmen die Luft... Temperatur. Ich kann nicht sagen, es hat minus 3 oder 5 Grad oder plus 2 Grad.
So aber Millionen man merkt Kilometer beim Atmen,
im Tagesverlauf, am Nachmittag, es wird kälter. Mhm. Also, dass man das wahrnimmt da. Und Reifen jetzt. Ich habe schon gesagt, Salznass aufgrund der Zeitdauer. Wann ist der Salzstreuwagen auf der Strecke gefahren, die ich bevor, ist er schon vor 5 Stunden gefahren oder erst vor einer Stunde, ist ein Riesenunterschied. Und auf am 19. Dezember 2012 habe ich mir eingebildet, ich muss auf den Mauria-Pass fahren. Mhm. Das ist Kanaltal runter, Udine, dann Richtung Tolmezzo raus und von Tolmezzo auf den Mauria-Pass. Gesagt, getan, gemacht. Und ich fahre am Mauria-Pass auf, bis zur Posttafel, Passhöhe und dann wieder zurück die gleiche Strecke. Also nicht, weil irgendwo muss man nachher, weiß ich selber, seine Limits setzen. Mhm. Also deshalb sage ich, übers Limit gehen wäre, würde ich nicht da sitzen. Wenn man da irgendwo regelmäßig übers Limit geht. Aber dann habe ich einen Stall gehabt mit einer übersichtlichen Rechtskurve, leicht hängende Straßen und ein Auto kommt entgegen, bergab. Ich war noch die letzten Kilometer vor der Passhöhe. Und meine Wahrnehmung war, das ist jetzt hakelig, die rechte Fahrbahn, die glänzt irgendwie anders, als wie das Salznasse ausschaut. Bin ich stehen geblieben, Motorrad Seitenständer, Auto ist vorbeigefahren, ich gehe in die Rechtskurven weiter eine und es war eisig. Dann bin ich auf der linken Seite, wie kein Auto gekommen ist, dort vorbeigefahren, die Stühle haben wir, bergab fahre ich sowieso außen.
Ja.
Und vor Jahren einmal, das war im Dezember, das war auch 2012, was ich mich erinnere, bin ich an Ironbad 2500 Kilometer gefahren und habe vom Wetterbericht, ja, Italien. Kostet zwar einen Haufen Maut, aber wenn man den Spinner hat, macht man es halt.
Mhm. Und ist temperaturmäßig safe vom Wetter her?
Ja,
ne?
Sollte safe sein. Und es war kein Regen angesagt und die Fahrt war über Venedig, Rimini, Ancona, Bari, Ove bis Lecce, also ein bisschen Stiefelabsatz von Italien, dann über den Stiefel her bis Reggio di Calabria und auf bis Rom. Das war die geplante Grundfahrt. Das sind 2500 Kilometer. Und von Bari, Ove hat es Regen angefangen. Und der Stiefel unten selber ist ja gebirgig. Da fährt er immer bergauf, bergab, bergauf, bergab. Und da hat es Schneetreiben angefangen. Das war noch nicht das Problem, weil solange die Straßen nass glänzt.
Das heißt, du fährst da im Schnee, ist wurscht.
Ja, solange die Straßen nass glänzt, ist ja keine Schneefahrbahn. Mhm. Es ist zwar das Visier immer zum Putzen, weil die dicken Schneeflocken bleiben bicken, bis sie sich auflösen. Und dann war eine Autobahnbaustelle, wo der komplette Verkehr auf den Gegenverkehrsbereich geführt ist worden, weil die Geradeausstrecken eigentlich gesperrt war. Und ich fahre dort den Linksbogen bei dieser Abzweigung, damit man in die Gegenfahrspur kommt, wo die Baustelle hingleitet, also der Verkehr hingleitet wurde. Und da war für beide nicht getrennt. Also dieses Begegnen in der Baustellenbereich war nicht getrennt. Und ich fahre eben und muss natürlich die Rechtskurven fahren wieder, dass ich in meine Vorspur komme. Und ich merke, die Reifen geben mir ein anderes Feedback. Mhm. Jetzt bin ich nicht in die starke Schräglage gegangen, die ich aufgrund der Geschwindigkeit gebraucht hätte, dass ich in die meine rechte Vorspur komme. Es war dort ungefähr eins in der Nacht. Das war nach Mitternacht. Und es ist weit und breit kein Auto scheinwerfermäßig entgegengekommen. Jetzt bin ich die Kurven zarter gefahren, weil das, was ich gespürt habe, war mir nicht geheuer. und bin kurz in die Gegenfahrbahn rein, wo schon wieder baulich getrennt war mit so kleinen Leitschienen, was sie auch bei uns in Österreich aufstellen. Hab dann stehen geblieben, umgedreht und beim Zurückfahren habe ich im Scheinwerfer genau geschaut, dort war eine Sandspur. Also ich habe das gespürt. Also ich habe das Glück gehabt, ich spüre das. Weil wenn du dort einfährst und um eins in der Nacht dort liegst und es kommt eine Viertelstunde kein Auto oder was, weil so einfach ist, 260 Kilo auch nicht zu aufheben für mich. Also ich habe da schon einige Erlebnisse gehabt, die möglicherweise absolut kritisch gewesen waren, wenn ich nicht mit meiner Erfahrung irgendwas wahrgenommen hätte und dass es nicht nur Einbildung ist.
Mhm. Nochmal zum Konkretisieren, das sind Sommerraufen, also das sind ganz normale Sommerraufen, die du fährst, auch im Winter.
Ja. Nur mit weniger Schräglage und eben diese Seidenweiche.
Okay.
Ich kann auch dazu sagen, trotz Sommer, wo man aktiver und engagierter fahren kann, kriege ich mit den Reifen, was ich jetzt aktuell verwende, auch auf der Afrika Twin, die letzten Garnituren, was ich verwendet habe, oder jetzt auf der Varadero, kriege ich Laufleistungen bis Richtung 20.000 oder wenn ich über den Winter fahre, wo man ganz smooth fahren muss, bis über 20.000 Kilometer zu.
Wow, okay, cool. Reifendruck, wie schaut es da im Winter aus?
Standard.
Standard.
Reifendruck
nicht weniger.
Ja, da kann ich habe da, aufgrund der genauen Fahrtenbücher, können wir genau feststellen, das ist jetzt von der Afrika Twin, die leider eben gestohlen ist worden. Und bei der Afrika Twin, weil es bekannt worden ist, dass ich da für Honda diesen Dauertest fahre, habe ich auch von verschiedenen Herstellern immer Reifen bekommen, gesponsert kriegt, zum Testen, also immer die gesamte Laufleistung.
Ein paar Tipps und Tricks noch so in Richtung Gefahrensituationen. Also man weiß ja dann so Blitzeis bei Brücken oder wenn's waldig wird, da kann auch leichter Eis entstehen, weil halt die Sonne nicht mehr durchkommt und so weiter. Was sind da so deine Tipps für die Community, die heute halt auch Fuhr haben jetzt da, weil die Winter eh immer milder werden, denkt man sich, okay, draußen ist es trocken, ja, fahre ich trotzdem, aber gibt's da Gefahrensituationen oder Gefahrenstellen, wo du sagst, da bitte aufpassen? Hast du da zwei, drei Tipps für unsere Leute?
Ja, jeder. Gott, ein aktuelles Video vom Face, vom Wolfs Bike and Tour angeschaut, heute in der Früh. Und er hat ja jetzt irgendein Motorrad zum Testen und hat eine Szene gefilmt und hat das auch textmäßig erwähnt. Er ist im Trockenen gefahren, aber auch schottige Kurven war deutlich im Video sichtbar nass. Also exponierte Stellen. Und ich sage, im Winter muss ich nicht die extremen Strecken, oder extreme Strecken gibt es keine. Es gibt möglicherweise ein extrem falsches Verhalten.
Ja.
Aber ich sage, es gibt keine extreme Strecken, weil Stülsajoch ist eine Autobahn. Für mich ist ein Stülsajoch genauso die Autobahn oder ein Großglockner hoch auf den Straßen. Natürlich eine andere Geschwindigkeit. Auf der Autobahn kann ich halt, ist ich wurscht, irgendwo, wo ich bei den Rekord Iron Park gefahren bin, habe ich einen Streckenabschnitt gehabt mit knapp 173 Schnitt. Und das hat die damals die Maschine mit über 440.000 am Tag locker ausgehalten. Aber jetzt wieder zum Winter zurück. Ich kenne mein ganzes Umfeld. Im Winter fahre ich natürlich nicht die extrem kurvenreichen Strecken, die ich im Sommer liebe und vielfach fahre und wiederholt fahre. Und da sucht man sich halt das Mölltal aus, in Iselsberg noch Lienz, maximal noch in Geilberg. Ist eh schon hacklig, weil ja der Geilberg auf der Schottenseite, auf der Nordseite vom, weil er ist auf der Südseite vom Trautal und dort sind die, kommt den ganzen Tag kein Sonn hin. Und dort sind 8 bis 10 Kern rauf, dann noch Kötschach runter, da Villach, das ganze Geiltal runter und dann irgendwie halt wieder übers Gegental oder übers Trautal haben, der Runde ist 350 Kilometer lang. Und da weiß ich, wo die exponierten Stellen sind.
Also eher gewohnte
ja,
Strecken.
Gewohnte Strecken.
Weil, dass man sich darauf vorbereiten kann und nicht überrascht wird.
Und wie gesagt, Fahrbahnlesen ist immer die absolute Notwendigkeit. Vorlinie muss immer sauber sein, dass ich im Extremfall, wenn ich vom Fahrbahnlesen erkenne, ich muss meine geplante Vorlinie verlassen, dass ich minimal aufmachen kann, also die Schräglage minimieren und nicht zusätzliche Schräglage generieren muss, in eine hackliche Stelle hinein. Dann, wie gesagt, Temperatur wissen wir, angesprochen habe ich auch schon, ich weiß nicht, wann der Salzwagen vor mir gefahren ist, also wenn das Salz noch nicht ganz aufgelöst ist, ist das sehr schmierig, dann das locker bleiben, aufpassen, Das war bei der Fahrt am 23. Oktober, weil dieses ganze Grenzgebiet Italien, Slowenien von Kärnten aus, das ist Blöckenpass, Nossfeld, Löbelpass, Wurzenpass, Seebergsattel, das ist Waldgebiet. Das sind viel Laubwald. Und auf den Tag hat es geregnet und im Herbst fällt das Laub herunter. Da ist nicht nur dort, wo Laub ist, rutschig, sondern das, die Autostumpe das Laub zermatschkern, zermusen, durchs drüber fahren. Und daraus entstehen schmierige Flüssigkeiten, die aber aufgrund des Gefälles wohin rinnen kommen, wo optisch gar kein Laub liegt.
Ja, verstehe. Okay. Was sagst du, was macht den Winter für dich besonders zum Fahren? Also gibt es so Erlebnisse beim Winterfahren, was sagst du, das erlebe ich im Sommer zum Beispiel nicht. Das ist richtig schön und das ist einzigartig in dieser Jahreszeit.
Angefangen habe ich Winterfahren 2003, 2004. Vorher habe ich immer auch stillgelegt. Kürzer, ich bin bis November gefahren, habe schon im Februar oder spätestens Anfang März das Kennzeichen wieder geholt vom Hinterlegen. Und das hat mein Mechaniker gewusst, dass ich eigentlich schon auch in der kalten Jahreszeit fahre. Und 2005 ist ja bei den Reifenherstellern das Silica aufgekommen. Vorher ist ja nur mit Ruß, der Naturkautschuk, gefestigt worden mit einer gewissen Rezeptur eben, dass sie diese Qualität und diese Festigkeit, was ich halt von der Lauffläche brauche, erzeugt ist worden. Ruß hat natürlich den Nachteil, dass er relativ schnell wieder hart wird, weil er ja durch die Verbrennung von Holz entsteht eben der Ruß. Dann weiß man ja, wenn der Kaminkehrer Schlampe kehrt, dann hat er irgendwo mit der Eisenkugel muss den Kamin kehren, dass er den fest gesetzten Ruß auf der Kaminwand ausschlägt. Und deshalb ist auch der Ruß, hat man früher gesagt, wenn ein Reifen älter wie 2-3 Jahre ist, gehört er nicht mehr vom Motorradl. Ja. Beim Auto hat man gesagt, 4-5 Jahre maximal. Und wie das Silika gekommen ist, das ist ja aus einem Quarzsand, das Pulver ausgemahlen, das ist ja schon ein paar Millionen Jahre alt. Also warum soll das in 5 Jahren sich dann jetzt stark verändern? Also es bleibt ja von der Grundqualität, bleiben wir diese Moleküle und Kristalle erhalten. Da ändert sich ja nichts im Laufe von kurzen Zeitfenster. Und da hat damals, weil wir eh schon viele Reifenhersteller genannt haben, Bridgestone. Mein Mechaniker ist ein Bridgestone-Verkäufer auch von den Reifen her, der Mechaniker von der, wo ich als Dauergast bin. Und der hat damals gesagt, dass du im Winter fahren, im ganzen Winter, weil du fährst eh so lang. Und dann sage ich, ja, aus was für ein Grund? Ja, Bridgestone sucht ein paar Verrückte, hat er auch so im Anführungszeichen sogar gesagt, die im Winter durchfahren, da gibt's einen Battlewing Test Ride. Weil damals war der Battlewing der erste Reifen von Bridgestone, die sie mit Silica auf den Markt gebracht haben. Und Bridgestone sucht Beta, also freie Kundentester, letzte freiwillige Tester, die von 8. Dezember bis 28. Februar den Reifen testen. Das war der Zeitraum. So, ja, werden wir schon hinkriegen.
Aber ich möchte nochmal auf meine Frage zurückkommen, so zum Abschluss dieses ganzen Themas. Was macht's für die besonders im Winter? Was so Situationen, die man nur im Winter erlebt, ja, aber im Sommer
ich,
nicht?
Ja, das finde ich auch schon. Das Winterfahren hat sich mit dem Test ergeben.
Ja.
Weil ich dort zugesagt habe, wirklich den ganzen Winter durchfahren. Und ich habe Fotos auch gemacht, wo Schneefahrbahn und gesalzen war, wo es entsteht, ob das ein braunes Moos. Wo ich auf solche Stellen gefahren bin. Und eben mit dem, was ich schon an Fahrfertigkeit gehabt habe, sturzfrei durchgekommen bin. Da habe ich gesehen, man kann ohne weiteres im Winter fahren. Das war eigentlich der Impuls, weil von dort weg, von 2005, 2006 weg, bin ich eigentlich jeden Winter durchgefahren. Von dort weg habe ich das einfach in einer gewissen Weise genossen, weil ich genau eben da festgestellt habe, dass das, was ich im Sommer mir angeeignet habe, an Qualität, an Fahrlinie, an Lockerheit, an Geschmeidigkeit, auch körperlicher, geistiger auch locker bleiben, nicht verkrampfen, hat dazu geführt, dass ich im Winter unter schwierigsten Bedingungen sturzfrei geblieben bin.
Okay, da sind wir wieder bei jede Kurve ist eine Übungskurve.
Übungskurve, genau.
Ja, okay. Du möchtest das jetzt einmal für mich als Motorradfahrer zusammenfassen. Du sagst, bleibt's locker im Winter, aber fahrt's gerne im Winter, wenn ihr Lust drauf habt. Es ist kein Muss, aber es ist ein Kann, egal wie kalt es ist, bis minus 8 Grad. Die richtige Funktionswäsche ist schon wichtig und im besten Fall beheizte Wäsche. Ja, aber wichtig ist, der Torso muss beheizt sein, dass die Extremitäten warm bleiben. Das habe ich mir auch mitgenommen. Mhm. Reifen brauchst du keinen speziellen, brauchst du nicht auf den Raffendruck schauen. Das Kettenöl darf das gleiche sein wie im Sommer. Also da gibt es in Wahrheit technisch keine Unterschiede. Und das Wichtigste ist, geschmeidig bleiben und den Fahrstil anpassen. Ja. That's it, oder?
Und wie gesagt, auch über die Strecken, die man halt im Winter fahren will, insofern Bescheid wissen, wenn ich ein Tal, das ein Nord-Süd-Tal ist, wo nur kurz über die Mittagszeit die Sonne reinscheint, dass jede Rechtskurve, die um einen Hang oder um einen Felsblock herumführt, eine Extremsituation ist. Mhm. Weil dort kommt den ganzen Tag keine Sonne hin. Das sind auch diese,
und dass das dann diese und
Brücken natürlich auch. Ja. Weil ich habe 2018 oder 2019 mit zwei verschiedenen Reifen, weil ich habe ab 168.000 bei der Afrika Twin von Honda eine zweite Radgarnitur gekriegt. Mhm. Jetzt habe ich auch zwei verschiedene Reifenprodukte gleichzeitig probieren können, weil ein Reifen 14, 15, 17.000 Kilometer fertig fahren und dann einen zweiten Reifen verwenden, ist ein Riesenunterschied in der Beginn der Performance. Weil da habe ich jetzt letzte Woche erst ins Jahresservice gemacht. Ölwechsel, neue Reifen, neuer Kettensatz, Bremsflüssigkeit gewechselt. Also alles Komplettservice eigentlich, einen Komplettservice gemacht letzte Woche. Und ich bin mit den alten Reifen jetzt knapp 20.000 gefahren und habe die gleichen neuen drauf. Und beim Wegfahren hast du einen Weltunterschied.
Ja,
zum Sagen, ich fahre einen Reifen fertig, und du dann im nächsten, egal ob es der gleiche ist oder einen anderen auf, der ist ja jetzt viel besser. Der neue ist immer viel besser, auch wenn es der gleiche ist. Jetzt habe ich bei den Tests immer, und das ist dann gelungen mit den zwei Garnituren, ich bin von mir aus mit dem Produkt A 2500 Kilometer gefahren, dann mit dem Produkt B 2500 Kilometer, weil ich nur die Räder hin und her getauscht habe. Ich habe nicht die Gummis wechseln müssen. Dann wieder umgekehrt. Dann immer wieder Profil gemessen. Dann bin ich auch draufgekommen, dass die mit meiner Vorweise die Intensität auch unterschiedlich ist bei den Reifen. Wie gesagt, ich kriege mit den Reifen jetzt, mit den Dreier, die größten Laufleistungen mit meiner Vorweise zusammen. Andere Reifen sind von der Performance her gleich gut. Ich kann auf meine Teststrecken mit 5, 6 verschiedenen Produkten bis zum Fußraster kratzen, also bis zum bautechnischen Limit des Fahrzeuges fahren und ich merke keine negativen Rückmeldungen. Das heißt, von der Performance her haben wir 5, 6 Produkte, die alle insofern, weil über das kann ich nicht rausfahren, über das bautechnische Limit. Also und bis dorthin sind sie alle gleichwertig. Alle.
Ja?
Auch im Nassen, also temperaturmäßig und so weiter. Und die Unterschiede habe ich festgestellt in der Laufleistung. Es gibt Reifen, die bei meiner Vorweise mit 12.000 Kilometer am Ende waren und wie gesagt, mit der vorher 18.000, 19.000 Kilometer. Und da habe ich noch angefangen, wie ich gesehen habe, dass die Restprofiltiefe sich unterschiedlich gestaltet, obwohl ich mit gleichen Kilometern hin und her getauscht habe, dass ich dann gesagt habe, jetzt fahre ich mit den Reifen, der weniger Verschleiß hat, 3.000 Kilometer mit dem anderen 2.500, 3.000 Kilometer 2.500, so dass ich sie gleichmäßig niederfahre. Weil es ist ja auch bei den Reifen in der Qualität durch das Betriebstemperaturkriegen von der Reifenbelastung her und von der Wallkarbeit und wieder abkühlen und weil wenn man 500 Touren fährt oder 400 Touren fährt oder so, ist ja wurscht, verändert sich auch teilweise die Gummiqualität. Dass, wenn man Richtung Restprofiltiefe kommt, dass auf einer Stelle, die man genau kennt, ein Reifen rutschen kommt, was aber die heutigen Reifen, wie gesagt, auch nicht mehr tun. Und ich bin überzeugt davon, dass sehr viele Unfälle durch nicht feinmotorische Lenkimpulse, Lastwechsel entstehen und nicht, weil der Reifen grundsätzlich schlecht ist.
Ja, verstehe. Fällt mir noch eine spontane Frage ein. Im Winter Reifen auf Temperatur bringen, magst du was anderes als im Sommer?
Nein. Auch nicht. Weil wenn Salz nass ist, die Feuchtigkeit, das ist ein Kühleffekt.
Ja.
Den kriegst du eh nicht warm.
Ja.
Ich habe teilweise Temperatur gemessen. Ich kriege, wenn ich Farb und Temperatur im Bereich, sagen wir plus ein, zwei Grad, also Richtung Frierpunkt oder sogar minus zwei, drei Grad habt, dass ich den Reifen nicht über 10, 12 Grad aufbringe. Mhm. Und was zu bedenken ist, nehmen wir jetzt nur eine trockene, kalte Fahrbahn. Eine trockene, kalte Fahrbahn hat den gleichen Grip wie eine trockene, warme Fahrbahn. Weil die Rauheit der Fahrbahn ändert sich mit der Temperatur nicht. Ja. Das Problem ist der kalte Gummi, der sich dann nicht so sauber verzahnen kann. Diese Mikroverzahnung, was der Gummi auf der Verkehrsoberfläche, auf der Fahrbahnoberfläche eben macht, wird verloren, minimiert.
Ja,
die wird minimiert. Weil ein Betonfahrbahn oder ein Asphalt, der ist gleich rau, ob es jetzt minus 5, also immer gleiche Voraussetzungen. Trocken, sauber. Wie gesagt, der Reifen kann das nicht bringen, weil der Reifen, heute haben die Reifen, fast alle, was wir erwähnt haben, die gehen alle schon für uns normale Motorradfahrer bis ca. 70 Grad Temperatur, dass sie noch nicht wegschmieren. Wenn es noch früher ist, haben die Reifen teilweise bei 55, 60 Grad schon angefangen wegschmieren. Das gemerkt hast, beim Rennstreckenfahren hat man das auch gemerkt, in die noch, knapp nach der Jahrtausendwende, wo ich angefangen habe, Rennstreckenfahren. Dass wenn der Reifen zu warm geworden ist, weil ich bin nie an Slick gefahren, also an Hochtemperaturreifen, oft brauchst du ja nicht.
Ja.
Und du hast gemerkt, wenn du fünf auf einem warmen Tag, am Pannonienring oder so, fünf schnelle Runden gefahren bist, jetzt fang an. Muss ich ein bisschen nachgeben, weil es der Gummi nicht mehr herhält, weil er zu warm geworden ist. Und heute weiß ich aber vom Temperaturmessen auf meine Strecken, wo ich das austesten tue, Reifentemperatur 70 Grad, musst du mit einem Messgerät natürlich, Bodentemperatur 35, 37 Grad, weil die Sonne den Asphalt schön aufwärmt, das haltet dann noch immer schmierfrei, also da schmiert noch nichts weg.
Und auch wenn es kälter ist, ist es genauso vom Grip her?
Die Fahrbahn bleibt ja die gleiche, nur eben der Reifen, wenn er kälter ist, wenn er unter 20 Grad oder gar unter 10 Grad, dass ich die 10 Grad Reifentemperatur aufgrund der kalten Umgebungstemperatur nicht so, habe ich nie probiert, aber ich würde das vielleicht gar nicht empfehlen, im Winter um die Spur weniger Reifendruck, dass die Wollkorbheit größer wird.
Ja.
Ich tue eher nur die Flanke erwärmen. Weil wenn ich weniger Reifendruck habe, erwärme ich ja die Flanke, weil die druckt sich mehr zusammen in dem Bereich, wo der Reifen unten ankommt. Und dann,
weil eine größere Lauffläche quasi zusammenbringt.
Ja, nicht mal eine größere Lauffläche, aber was ich mit der größeren Lauffläche wieder minimiere, ist ja der Quadratzentimeter Anpressdruck. Weil es tut ja nicht, ein Beispiel ist, bei einem Motorrad, bei einem Bremsen, egal, normal Bremsen, Lastwechsel, Vorderradl. Natürlich, wenn das Gewicht nach vor wandert, ich habe schon so rauen Asphalt gehabt, in Desdorf, im MTC gibt es einen Motorrad-Bremsstrecken, der hat so einen griffigen Asphalt und auf einer Strecke in Kärnten habe ich den Satz angebracht, dass ich mit der Varadero Stoppis gebremst habe. Und da geht natürlich das ganze Gewicht fuhren. Jetzt ist mein Körpergewicht, ich bin ja Leichtgewicht, zum gewohnt, ungefähr 80 Kilo, 250, 255 Kilo Fahrzeuggewicht, da reden wir von 330, 340 Kilo, und jetzt sind über 340 Kilo nur am Vorderrad. Das druckst natürlich flacher. Aber deshalb bremst es nicht besser. Theoretisch könnte ich mehr Reifendruck reintun, dass das nicht so flach wird, dann habe ich zwar eine kleinere Auflagefläche, aber bremsen tut ja jetzt nicht auf der genauen Ding. Wenn ich jetzt nur, sagen wir, 10 Quadratzentimeter Auflage hätte, theoretisch, und 340 Kilo, habe ich pro Quadratzentimeter 34 Kilo Anpressdruck. Die bremsen exzellent gut. Wenn ich aus irgendeinem Grund, weil ich halt weniger Luftdruck habe, die Auflagefläche aufs Doppelte bringe, habe ich halt gleich mal auf dem Quadratzentimeter 17 Kilo Anpressdruck. Also bremst der Quadratzentimeter weniger. Also ich tue nicht mit der Auflagenflächevergrößerung jetzt kürzere Bremswege generieren.
Ja, aber möglicherweise hat es einen Effekt
fürs Aufwärmen.
Fürs Aufwärmen.
Ja. Weil auf der Rennstrecke sind wir ja relativ niedere Reifendrücke gefahren immer. Genau. Also bei der CPR noch auf alle Fälle, bei der Barrelero habe ich es auch schon gemacht. Auf der Rennstrecke, die 2,5, zwar Solo, also Varadero hat 2,5, 2,5 und die im Sozius-Betrieb 2,5, 2,9.
Ah, 2,9, ja.
Und auf der Barrelero bin ich vorne 1,9 bis maximal 2 gefahren und hinten sogar 1,7 aber. Die ersten drei Runden ein bisschen moderat, wegen den Reifen aufwärmen.
Aber da reden wir von der Rennstrecke.
Da reden wir von der Rennstrecke. Ja, genau. Rein von der Rennstrecke. Ja. Das habe ich gesagt. Ja. Im Winter fahre ich mit dem gleichen Luftdruck auf der Straße wie im Sommer.
Und machst du nichts, dass schneller warm werden?
Ja. Nein. Ja. Ich lasse mir einfach mehr Zeit. Das vielleicht.
Ja, ja, ist auch gut. Ja, guter Tipp. Hannes, ich habe jetzt schon das Handy in der Hand, weil da habe ich noch ein paar kurze Fragen mir überlegt, die ich da gern stellen möchte. Und du sagst nur ganz eine kurze Antwort drauf.
Ja.
Ja, so im Word-Rap-Stil. Winterfahren, mutig oder wahnsinnig?
Keines von beiden.
Mhm. Ganzjahresreifen oder Sommerreifen, haben wir geklärt.
Sommerreifen oder normale Reifen.
Motorradl einwintern oder durchfahren? Deine Empfehlung.
Einwintern empfehle. Ich sage, ich empfehle niemandem das Winterfahren.
Mhm.
Das muss jeder für sich selber entscheiden und mit der Situation dann zurechtkommen.
ABS im Winter, ein Lebensretter oder ein Spaßbremsen?
Kann ein Lebensretter sein auf alle Fälle, aber da habe ich nichts.
Mhm. Automatisch, also die ganzen Assistenzsysteme, sind die für die Schnickschnack und ja, jetzt der Spaßbremsen, sollte man mehr mit dem Hintern fahren?
Na, wertvolle Helfer, weil wenn ich heute bei Diskussionen als etwas entfernter Zuhörer ab und zu dabei bin und so Sätze höre, bei mir leuchtet beim Außenbeschleunigen aus der Kurve die Traktionskontrolle.
Mhm.
Es geht nur, weil es die Traktionskontrolle gibt.
Ja.
Für mich war das immer, ich habe bei der Afrika, die eine Traktionskontrolle hat, die hat es ja nicht, natürlich auf Übungsplätze die Sachen probiert, bewusst angesteuert. Aber für mich wäre das immer ein schwerer Fehler gewesen, wenn ich im normalen Fahrbetrieb beim Beschleunigen aus der Kurve so ungefähr im Augenwinkel gesehen, dass die Traktionskontrolle flackert. Weil dann habe ich da einen schweren Fehler gemacht.
Mhm.
Bei mir muss ja da auch die Traktionskontrolle von da daher funktionieren.
Ja.
Da muss sie ja funktionieren.
Mhm.
Und ich bin ja nichts langsamer. Also wenn ich knapp unter der Sturzgefahr aus einer Kurve außer beschleunige. Weil das ist eine imaginäre Spielhirn.
Mhm.
Sonst war es mir ja nicht gelungen, mit einer 95 PS-igen 1000 Kubik in Afrika Twin auch für meine Fahrgewohnheiten regelmäßig 12er, 1260er Multistrada, BMW GS'en, 1290er KTMs in die Dolomiten zu überholen.
Mhm. Aber Assistenzsysteme, gute Helferlines, wertvoll für die Fahrsicherheit.
Das mag jetzt provokant klingen, aber wer hat 1,5 Millionen Kilometer Erfahrung?
Ich kenne
zumindest insgesamt mehr. Ich habe gesagt, bis 2002, wo ich die gekriegt habe und dann eben 2003 mit einem Berufswechsel, Vorschullehrer und EMTC-Instruktor, bin ich vorher genauso, ich sage bewusst, so gefahren wie alle anderen. Es fährt keiner, oder die wenigsten fahren ja sinnlos, im Sinne, wie sinnlos fährst du, das kann man nicht sagen. Aber die Frage ist, wie ist seine Wahrnehmung, wie er sich positioniert.
Mhm.
Und wenn man rein die Fahrweise betrachtet, fahren leider viele sinnlos.
Mhm.
Obwohl man dieselbe Kurven sinnvoll fahren kann.
Das birgt Potenzial für ganz ein eigenes Thema, für eine ganz eigene Podcast-Folge, definitiv. Ich möchte dir das Schlusswort gönnen zum Thema heißer Gummi, kalte Füße, vorn im Winter. Dein Schlusssatz für diese Podcast-Folge für unsere Community?
Ja, ganz einfach. Wie wir schon gesagt haben, niemand soll vom Soll her, nur wenn er es will. Und dann, das, was wir eh schon besprochen haben, das halt investieren, so teuer sind sie nicht. Die Katze Jacken kostet 250 Euro.
Mhm.
Also die ist billiger wie eine hochwertige Motorradjacke und ist relativ dünn durch die Harzelemente. Also ist sie unter der Motorradjacke anziehbar. Also dieses locker bleiben, dieses auch geistige locker bleiben, aber schon bevor man im Winter, wenn einer noch nicht im Winter gefahren ist, bevor man dann anfängt im Winter oder vielleicht einmal bis in November oder Anfang Dezember fahren und dann im Dezember, Jänner passieren und ein Jahr später bis in Dezember reinfahren und schon Mitte Jänner wieder rausholen. Weil ich habe auch schon Jahre gehabt, wo ich am 30. Dezember meine Abschlussfahrt gemacht habe und am 3. Jänner meine erste Fahrt gemacht habe in der nächsten Saison. Also da war der Jahreswechsel 3 Tage nicht fahren. Also einfach langsam anfangen und die Vorlinie muss stimmen.
Mhm.
Und wenn die Vorlinie in der warmen Jahreszeit nicht stimmt, dann soll er es lassen.
Ja, weil dann stimmt es im Winter ganz bestimmt
auch nicht. Ganz bestimmt
nicht, und wird noch gefährlicher. Hannes, wahrer Hannes, Vielen Dank. War spannend, war interessant, war auch für mich wieder lehrreich. Und danke, dass du die Zeit genommen hast. Und bei dir kann man nicht sagen, eine schöne nächste Saison, sondern weiterhin gute Fahrt.
Ja. Danke.
Weil man kann ja im Winter Spaß haben beim Motorradfahren.
Danke dir.
Danke, Hannes.
Danke.
Das war's mit der heutigen Folge. Danke, dass du mit dabei warst. Wenn du Feedback für uns hast, egal ob positiv oder kritisch, lass uns gerne einen Kommentar da und wir lesen auch alle und antworten natürlich auch drauf. Danke auch für deine Bewertung und abonniere auf alle Fälle den Podcast, so versäumst du keine Folge. Ein Dankeschön geht an die Kammer Marketing für die Produktion, die Ideen und die Recherche. Die Produktion erfolgt im Auftrag der AG Zweirad.